Das Thema heißt in Christus gesegnet. Und das sind halt wieder mal Glaubensgrundlagen, aber richtige, wichtige Grundlagen, die auch für reifere Christen immer wieder wichtig und gut sind. Also gut zuhören, weil ohne ein Grundfest kann man nicht gut bauen, oder? Also wird es eine wackelige Sache. Und die Bibel sagt, da soll man auch nicht vergessliche Hörer sein, sonst betrügen wir uns selber. Du sollst ja hören. Kann kein Grundfest gebaut werden, oder? Und schon gar nicht draufgebaut werden. Gut, also 2. Korinther 5, 17, das ist ein weltbekannter Vers, oder? Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also, wenn jemand in Christus ist, und das ist das Thema überhaupt für uns neutestamentliche Christen, die Position in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Das alte, sündige, tote, gesetzliche ist vergangen. Es ist ein ganz neuer Mensch geworden. Er ist eine neue Schöpfung in Christus Jesus, schreibt der Paulus. Er wird in dem Moment bei der Wiedergeburt ein Teil vom Leib Christi. Er wird von Neuem geboren. Das heißt, ein Neustart. Er fängt noch einmal neu an. Ein neues Leben als gerechtes Kind Gottes. So wie die Schrift es auch sagt, mit Jesus gekreuzigt, gestorben und begraben, weil wir ja von Adam her tot waren wegen der Sünde. Und dann aber mit Christus wieder auferstanden, wieder lebendig geworden. Und das ist das, was bei uns in der Wiedergeburt passiert. Wenn ein Mensch sich bekehrt, wird er eine neue Schöpfung und er hat praktisch einen Neustart bekommen. Das Alte ist vergangen, es ist abgehakt, es ist ausgelöscht. Ja? Also nicht mehr irgendwo suchen, was früher irgendwo war und sein könnte und so. Weil wenn jemand gestorben ist und begraben ist, dann ist es einfach vorbei. Und so müssen wir das auch sehen. Wir sind mit ihm gestorben und begraben. Und dann neu gemacht worden. Als neuer, gerechter, sündloser Christ sind wir jetzt in dieser Welt. Dieser Mensch, der glaubt, ist jetzt in Christus. Und das ist eine geistliche Position. Ja, das ist nicht irgendein Hirngespinst, das ist eine geistliche, rechtliche Position. Das musst du als Christ wissen, was und wer du bist und in welcher Position du bist. Als Kind Gottes, als Sohn und Tochter Gottes in Christus. Du bist dadurch gerecht, heilig, tadellos, sündlos in Christus. Ja, das heißt nicht, jetzt hast du einen Freibrief, kannst tun und lassen, was du willst, kannst alles Mögliche anstellen, das wäre falsch gedacht. Ja, wenn er dich heilig, sündlos macht, dann wirst du auch dementsprechend die Frucht bringen, heilig zu leben, sündlos zu leben, gerecht zu leben. Das ist dann die Folge. Wenn bei einem Menschen überhaupt keine Frucht kommt, keine Veränderung, keine Verbesserung seines Lebenswandels, dann muss man die Wiedergeburt ein bisschen in Frage stellen, weil es kann nicht sein, wenn, wenn ich jetzt wieder in der Computersprache sage, wenn der Herr da ein neues Betriebssystem aufgespielt hat, dass dann das Alte immer noch abspielt. Das passt nicht, oder? Also muss ich einem Christen, der wiedergeboren ist, das nach außen spiegeln, was er in ihm im Geist geworden ist. Und als Kind Gottes bist du versöhnt mit Gott. Du hast Frieden mit Gott und du bist geliebt von Gott. Und das ist eine wunderbare Sache und das ist passiert, seitdem du eben ein Kind Gottes geworden bist durch die Wiedergeburt. Vorher warst du ein Geschöpf Gottes und dann bist du ein Kind Gottes. Das ist eine ganz andere Sache, eine ganz andere Position. Ich habe hier mein Kolosser 1, 21 bis 23. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also Jesus hat es für uns getan, durch den Tod seines irdischen Leibes hat er es getan. Wir waren entfremdet, also nicht mit Gott verbunden. Er sagt hier sogar Feinde Gottes, ja, in der Gesinnung der bösen Werke, eben wegen der Sünden. Er hat uns nun versöhnt, durch sein Opfer, durch seinen Tod und uns damit heilig, tadellos, unsträflich vor Gott hingestellt. Jetzt bringt er hier einen Vers, der Vers 23. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Ja, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt, sagt der Herr, nicht abbringen lasst vom Evangelium, nicht von irgendwelchen religiösen Tralala und Meinungen und Zeug einfangen lassen, sondern im Evangelium, in der Botschaft vom Kreuz fest bleiben. Das ist die Bedingung, die er noch stellt an uns, um in Christus auch wirklich zu bleiben. Ich meine, du bist als Wiedergeborener in Christus, aber dann halt nur theoretisch, aber du sollst es im Praktischen auch sein. Und deshalb soll man nicht praktisch uns abbringen lassen von dieser Botschaft des Evangeliums, vom Kreuz und der Erlösung, die aber nur in Christus Jesus ist. Es gibt keine andere Erlösung, es gibt kein Hintertür, es gibt nicht irgendwie noch, ah, der kriegt auch noch eine Chance, war so ein guter Mensch. Das gibt es einfach nicht. Jesus hat es getan, und wenn es er nicht getan hat für dich, dann hilft alles nichts. Das ist einfach Tatsache und Fakt. Du als wiedergeborener Christ, wenn du in Christus bist, dann bist du praktisch mit Christus in Verbindung. In Christus bedeutet mit ihm in Verbindung, ein Teil seines Leibes, mit ihm zusammen verbunden, ja, einen neuen Bund. Darum heißt es ja Bund, weil wir verbunden sind. Und deshalb soll man auch in Christus bleiben und verbunden bleiben in der Gemeinschaft mit ihm, durch die Wahrheit, durch Gebet, durch Hingabe, ja, mit ihm einfach zusammen zu sein. So kannst du auch diese Position, die dir rechtlich gehört, in deinem Leben auch leben. Alles nützt dir ja nichts, wenn du zwar in Christus bist, aber das nicht weißt oder nicht verstehst, was man da draus machen kann. Welche Autorität du damit hast, welche Stellung du hast als Sohn Gottes, bist du eigentlich ein Königskind, ein Prinz oder eine Prinzessin mit Autorität ausgestattet, getauft auf den Namen Jesus. Du hast den Namen Jesus zur Verfügung, um zu Gott zu kommen im Gebet, um den Feind in die Schranken zu weisen und so weiter. Dafür muss ein Christ ein Bewusstsein entwickeln für seine In-Christus-Position. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn man nicht daran arbeitet, wird es auch morgen und übermorgen nichts. Darum lehren wir das immer wieder, damit du auch daran arbeitest, dass dein Denken erneuert wird. Na, das ist nämlich das Beste, was du als Mensch haben kannst, die Position in Christus. Ja, und selbst wenn du Multimillionär oder was weiß ich was alles bist, mag vielleicht den einen oder anderen lukrativ erscheinen und toll erscheinen, aber das Leben hier auf der Erde ist ein Hauch, der kann seinen Reichtum nicht mitnehmen in die Hölle. Ja, das funktioniert nicht. Also, du in Christus Jesus hast eine viel bessere Position als alle Multimillionäre zusammen. Das musst du einmal einsehen. Das ist das Allerbeste, was du als Mensch haben kannst. Die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist eine super Sache und aus dem sollte man auch was machen. Ja, weil die meisten Christen leben irgendwo im Fleisch, ja, in den Sinnen, dem was, ja, hier tut es weh und da ist das Problem und da ist jenes Problem vor Augen. Und der hat gesagt und jener hat gesagt und der Fernseher und die Zeitung und das Internet, alle bringen dir irgendwelche Meldungen, aber das ist nicht vom Geist. Wenn du im Geist wandeln willst, musst du auf der Ebene wandeln, wo das Wort Gottes die Wahrheit ist und das Wort Gottes dich führt. Das Wort vom Evangelium, das neutestamentliche Wort. Und wenn das nicht passiert, dann lebst du einfach im Fleisch und nicht in Christus. Ja, du bist gesteuert von deinem Sinnen, was du wahrnimmst und was dein Kopf, dein Verstand da draus macht. Ja, es gibt Leute, die haben einen guten Verstand, die machen was einigermaßen draus. Aber es gibt auch Leute, die haben den Verstand auch ein bisschen beschränkt. Die machen nicht einmal aus dem was Gescheites, was sie Sinne vermitteln. Aber das ist eine Ebene, da sollen wir Christen nicht stecken bleiben. Wir sollen die geistliche Ebene, die Wahrheitsebene erreichen. Wenn du die Apostelgeschichte liest und Jesus selber, der hat uns ja ein Beispiel hinterlassen, das ist eine ganz andere Ebene, das ist eine ganz andere Sache. Wenn der Sturm auf sein Wort gehorchen muss, wenn die Kranken, die Lahmen und die Blinden geheilt werden und so weiter. Also wir sollen, ja, sagt die Bibel, nicht Unmündige in Christus sein und gar nicht bleiben. Ja, wenn jemand neu bekehrt ist, ist er in Ordnung, da ist er unmündig. Und da ist auch so, dass meistens die Gebete für die Neugläubigen recht gut funktionieren. Aber wenn die einmal älter werden im Glauben, sollen sie auch fähig werden, selber zu beten im Glauben und eigene Gebetserhörungen bekommen. Nicht mehr abhängig sein von geistlichen Leitern, nur noch bei größeren Problemen, dafür sind ja dann Pastoren ja da. Aber Gott will, dass wir mündig werden, reifen, selbstständig werden, fest werden in der Wahrheit, ja, bis hin zu Vätern und Müttern in Christus, bis hin zu Aposteln, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten, Dienstgaben oder auch diakonische Dienste ausfüllen können. Das ist der Zweck für biblische Lehre und Unterweisung. Okay, wenn jemand sich bekehrt hat und getauft ist, ist er gerettet, das ist ja super, aber er soll nicht ein Kleinkind in Christus oder ein Baby bleiben. Im Natürlichen würde man sagen, hey, jetzt müssen wir mit dem Kind einmal zum Arzt, das entwickelt sich nicht weiter, da ist irgendwas faul, oder? Also, wir müssen wachsen in Christus. Und darum ist es wichtig zu wissen, was die Bibel sagt zum Thema in Christus. Weil dann kannst du das Auferstehungsleben leben. Und das leben halt viele nicht, obwohl sie es könnten. Rechtlich gesehen könnte jeder Christ in diesem Auferstehungsleben leben. Und eben dieses Erkennen der Position in Christus macht da den großen Unterschied. Der Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 3,1: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Er hat ja das Problem gehabt mit den Korinthern. Obwohl in Korinth, wenn man es genau liest, Zeichen und Wunder und Heilungen geschehen sind. Aber trotzdem hat er gesagt, hey, ihr seid fleischlich, ihr seid Unmündige in Christus. Ich kann nicht zu euch Geistliches reden, weil ihr würdet das nicht annehmen, ihr würdet das nicht verstehen. Darum möchte er, dass sie zunehmen an geistlichem Verständnis. Also in Christus ist absolute Basislehre für neutestamentlichen Christen, dass er geistlich wird und mündig wird und bleibt. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 6, 56 steht: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ja, das ist auch wieder dieses Verbinden oder in Verbindung bleiben. Ja, er bleibt in mir und ich in ihm, sagt er. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wer das Abendmahl nimmt, das ist eine grundlegende, einfache Basissache, um in Christus zu sein und in Christus auch zu bleiben. Weil dieses Abendmahl nehmen ist auch ein Bekenntnis zu Jesus und zu seinem Opfer am Kreuz. Ja, dann sollen wir an diesem Bekenntnis zu Jesus festhalten. Nicht? Wir haben einmal einen gehabt, der hat gesagt, ja, ich habe mir ja eh zu Jesus bekannt, einmal, als er sich bekehrt hat und dann nie wieder. Das ist ja krumm verkehrt. Das ist eine Sache, das soll man fast täglich sagen, Jesus, du bist der Herr, du bist mein Herr und ich glaube an dich, dass das immer fester wird und fest bleibt. Oder wenn du einen Lobpreis machst, dann singst, Jesus ist der Herr, ein wunderbares Bekenntnis. Also dauerhaft zu Jesus zu bekennen, indem auch, dass du sein Fleisch isst und sein Blut trinkst und in seinem Namen betest und natürlich auch sich vor den Menschen zu ihm zu bekennen. Ja, das ist auch eine wichtige Sache. Jesus sagt einmal, wer sich zu mir bekennt, zu dem bekenne ich mich beim Vater und bei den Engeln. Ja, wichtig, ja. Bekenne dich zu Jesus, sei nicht so schüchtern oder so ängstlich. Es kommt dir zugute und wenn sich der andere vielleicht dann dadurch bekehrt, dann ist ja wunderbar, dann hast du einem das Leben gerettet. Und auch bekennen, dass Jesus der Herr ist in dem Bereich des Geistes, weil wenn du das im Geist tust, dann kriegt der Teufel Probleme, da kriegen die Geister, die gegen dich gesandt sind, Schwierigkeiten, die können nicht mehr standhalten. Weil du sagst, in meinem Leben ist Jesus Herr. Und dann sagt, Jesus ist alles, du nix, Teufel, ne? So auf gut bayerisch. Und wir können eben durch das Bekenntnis zu Jesus den Bereich des Geistes kontaktieren. Der Paulus fordert in Galater 5,16 auf, wandelt im Geist. Warum? Damit wir die Lust des Fleisches oder die Begierden des Fleisches nicht tun. Ein fleischlicher Christ, der fällt immer wieder auf die Begierden des Fleisches, auf die Sünde rein. Und das ist auch nicht gut dafür. Und es gibt auch ein schlechtes Zeugnis ab. Also wandelt im Geist, das heißt, dann wirst du auch vom Geist geführt. Und der Geist Gottes, wenn dich führt, dann führt er dich von einer guten Sache in die nächste gute Sache. Von einem Segen zum anderen Segen. Ja, er führt dich zu stillen Wassern, zu grünen Auen, wie Psalm 23 sagt. Und er beschützt dich, er bewahrt dich, er hat seine Engel zu dir gestellt und so weiter. Und darum ist einfach dieses Wort vom Evangelium, dieses Neue Testament für uns maßgeblich. Das heißt ja, Neues Testament, neuer Bund. Er hat einen besseren Bund gemacht, er hat den alten Bund sozusagen abgelöst, außer Kraft gesetzt für uns, dann gilt ein neuer Bund. Ein Bund, den Jesus mit dem Vater geschlossen hat. Jesus, der Mensch, mit Gott, dem Vater. Und dieses Wort des Evangeliums muss unbedingt dein Herz erreichen. Weil das Evangelium, das Wort, erzeugt Glauben. Ja, und es erzeugt einen echten Glauben. Wenn du es bloß im Kopf weißt, weil du es gelesen oder gehört hast, ist ja schon super. Aber da darfst du nicht hängen bleiben. Es muss dein Herz erreichen. Ja? Und ein menschliches Herz hat die Fähigkeit zu glauben. Und wenn sich das Wort mit dem Glauben verbindet, dann wird dieses Wort lebendig und dann wird das Wort sich erfüllen. Wenn es nur im Kopf steckt, wird es gar nichts bewegen. Du kannst zwar dann reden davon, aber es muss tiefer gehen. Und das geht nur über eben immer wieder hören, bekennen, entscheiden, immer wieder zu glauben, wieder zu hören. Ja, das ist wie kauen. Wenn du Schnitzel isst, dann kaust du das auch im Mund, bis dann es runterkommt. So musst du das Wort vielleicht auch kauen und aufnehmen, dass es in dich eindringt und verwurzelt und dann eben Frucht bringt. Wie sagt Jesus, 30, 60 und 100-fältig bringt das Wort Frucht, wenn es verwurzelt. Am Verstand bringt es noch keine Ergebnisse. Aber wenn es mit deinem Geist sich verbindet, dann wird es seine Kraft entfalten. Und dann kannst du dich an den Segnungen Gottes erfreuen. Ja, weil die Schrift sagt, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Den Vers kommen wir erst später dann drauf. Aber das ist der Schlüsselvers des Ganzen. Und so viele Christen sitzen irgendwo frustriert rum, denken sich, ja, das steht da, sollte gesegnet sein und bei mir ist der Segen einfach nicht da, das funktioniert ja gar nicht. Sie zweifeln unterm Strich das an, was die Bibel sagt. Und dann kann es erst recht nicht funktionieren. Also, du bist als wiedergeborener Christ in Christus. Und wenn du im Geist wandelst, bist du auch in der praktischen Nachfolge in Christus, nicht nur in der Theorie. Und dann funktioniert es immer besser mit der Kraft Gottes, weil eben die Kraft Christi in deinem Geist ist und nicht in deinem Verstandeswissen. Das muss man einfach akzeptieren und ja, dann muss man Entscheidung treffen. Bleibe ich bei meinem Verstandeswissen oder will ich in dem Bereich des Geistes, will ich dem Wort Gottes Raum geben in meinem Herzen, will ich da tiefer gehen? Das muss aber jeder selber entscheiden. Kostet natürlich Zeit und Aufwand, das ist ja klar, aber die Ergebnisse, die wägen das weit auf. Ja, man muss den Blödsinn, den man sonst ein wenig so betreibt, einfach einmal hinten anstellen und dich mit dem Wort Gottes richtig auseinandersetzen. Und da musst du die Frage stellen, worauf bin ich ausgerichtet? Bin ich auf die geistlichen Dinge oder auf die natürlichen Dinge ausgerichtet? Was ich höre, was ich sehe, was ich fühle, was ich betaste und so weiter, was irgendjemand irgendwo gesagt oder geschrieben hat, oder bin ich auf das ausgerichtet, was der Heilige Geist mir aus dem Wort Gottes heraus aufschlüsselt? Glaube im Herzen oder religiöses Wissen im Verstand? Klingt oft sehr ähnlich, ist trotzdem ein Riesenunterschied. Weil an Gott zu glauben bedeutet nämlich, seinem Wort zu glauben. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, ja, ich glaube an Gott. Ja, die Moslems sagen, ja, ich glaube an Gott, weil er heißt halt Gott Allah. Gut, also dein Wort Gottes zu glauben. Wenn du dem Menschen irgendwas glaubst, dann musst du dem glauben, was er gesagt hat. Du kannst nicht jemandem was glauben, was er überhaupt nicht gesagt hat, oder? Oder ist dann bloß eine Meinung, dass der was gesagt hat. Also pass auf, was du hörst und was du dann auch glaubst. Da bist du selber gefordert, das zu prüfen. Was geht da in meinem Kopf vor, was geht da in meinem Herzen vor und was steht in der Schrift? Ja, da ist das Wort Gottes wie ein reinigendes Bad, sagt Epheser 5, 26. Und wer aber nicht liest, und ich stelle immer wieder fest, wenn ich so ein bisschen rumhöre bei den Christen und was ich so auch von anderen höre, das Problem ist, die Christen lesen sehr wenig oder gar nicht in der Bibel. Und wenn, dann lesen sie oft im Alten Testament und bringen eine Vermischung rein. Dann sage ich, lese die Bibel vorrangig, Paulusbriefe, Apostelgeschichte und die anderen Briefe noch. Das ist einmal maßgeblich. Da stehen die Dinge drin, die dir und mir heute gelten, die für uns sind. Und lass dich vom Wort Gottes reinigen und wirst merken, wenn du das tust, es reinigt tatsächlich. Du kriegst dort plötzlich ein ganz anderes Verständnis für das Erlösungswerk. Weil es wiederholt sich so oft, Paulus schreibt es so oft und immer wieder in ein bisschen anderen Satzbau, einer anderen Sichtweise, aber es geht immer um Jesus, um die Erlösung. Und das ist das Maßgebliche. Manche Christen, wenn man es einmal so sagt, als Bild, sie verhalten sich wie ein Mensch, der zwar ein schönes Badezimmer hat, aber er benutzt es nicht. Ja, der reinigt sich nicht, bis er anfängt zu stinken. Wie brutal gesagt, aber so ist es oft. Und wenn ein Christ nicht in der Bibel liest, ins Wasserbad des Wortes kommt, dann fängt er irgendwann an zu stinken, geistlich gesehen. Das ist nicht gut. Gott ist auf der Ebene des Geistes zu erlangen. Er ist ein Geistwesen, oder? Und Gott marschiert nicht als Mensch durch die Gegend. Jesus war Mensch, ja, aber er ist halt momentan wieder in den Himmel aufgefahren und ist momentan auf der geistlichen Ebene zu kontaktieren. Und das geht nicht anders. Jesus sagt im Johannes 4,24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, eine wahrhaftige Anbetung. Nicht ein christliches Liedersingen, sondern im Geist anbeten. In Wahrheit anbeten, auf der Grundlage der Wahrheit des Wortes. Das ist das, was Gott annimmt. Und so können wir das feststellen. Das ist das, woran wir arbeiten, immer mehr im Geist zu wandeln, auf der Ebene des Geistes zu sein und damit auch mehr Gebetserhörungen zu bekommen. Deshalb musst du auch deinen Geist gesund ernähren mit dem Wort der Wahrheit. Jetzt sind wir wieder beim Thema Lesen in der Bibel, weil wenn du deinen Körper nicht ernährst, was passiert dann? Du magerst ab, wirst schwach und wirst krank und irgendwann stirbst. Ja, er verhungert. Und der Geist, der braucht auch eine Nahrung. Er braucht geistliche Nahrung. Er braucht als Nahrung das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit. Er braucht geistliche Aktivität, auch das Sprachengebet oder die Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja, da fließt die Kraft und der Geist wird wieder erfüllt und erbaut. Also höre das Wort Gottes, lese, sprich es aus, sprich es aber bewusst im Glauben, nicht bloß plappern, sondern entscheide dich, ja, die richtigen Sachen zu sprechen. Deine Worte, die machen ganz viel aus. Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge, sagt uns die Bibel. Oder die Zunge ist wie ein Steuerruder für dein Leben. Wo du willst, dass du hinkommst, so musst du sprechen. Wenn du immer das Falsche sprichst, dann gehst du in eine falsche Richtung. Wenn du gar nichts sprichst, dann treibst du wie ein herrenloses Schiff irgendwo durch die Gegend und dann kommt plötzlich eine Klippe und Schiffbruch ist passiert. Also ernähre deinen Geist genauso gut wie deinen Körper. Aber wenn du dir mal vorstellst, ja, dreimal am Tag kriegt dein Körper Nahrung in der Regel. Warum dein Geist nicht? Wenn du dir für deinen Geist genauso viel Zeit nimmst wie für deinen Körper, um ihn mit Nahrung zu versorgen, dann bist du richtig fit, geistlich gesehen. Wäre vielleicht einmal eine Idee, oder? Der Wigglesworth hat das immer gemacht. Hat immer nach dem Essen seine Bibel rausgezogen, so eine kleine Taschenbibel. Wenn der Körper was kriegt, muss der Geist auch was kriegen. Und der Mann war richtig stark im Geist. Also halte deinen Geist nicht am Hungertuch, sondern mach ihn stark, ernähre ihn gesund mit dem Wort und das wirkt sich wiederum auch aus auf deine Seele und auch auf deinen Leib, weil der Geist eigentlich den Ton angibt, sollte zumindest. Und wenn der Geist stark ist und den Ton angibt, wird deine Seele im Frieden sein, wird deine Seele in Freude sein und so weiter und dein Leib wird gesund sein oder wird gesund werden Stück für Stück. Und das ist, wenn du auch praktisch in Christus Jesus bist. Das ist die Grundlage für alle Segnungen und Gebetserhörungen. Die Schrift sagt, in ihm, in Jesus, ist das Ja und das Amen für jeden geistlichen Segen in der Himmelswelt. Aber nur in ihm, nicht außerhalb von Christus. Ja, viele wollen ohne Jesus den Segen. Wir haben einmal im Ficht auch ein Chapter gehalten. Da ist immer einer gekommen, im Rollstuhl ist er gesessen. Er braucht Jesus nicht, weil er geht gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Aber das geht halt einfach nicht und er wollte das partout nicht akzeptieren. Ja, er wollte zwar Gott, aber Jesus nicht. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es geht nicht anders. Und wenn es jemand anders versucht, dann wird er irgendwann irgendeinen Lügengeist oder religiösen Geist kontaktieren und der macht ihm das Leben erst noch richtig fett. Wir haben in der Taufe Christus angezogen. Seitdem sind wir in ihm. Dann übergezogen, ja, wie ein Mantel heißt es einmal, der Mantel der Gerechtigkeit. Schreibt der Paulus in Galater 3,27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Halleluja. Stell dir das einmal vor. Du hast ihn angezogen. Er ist um dich herum und du bist in ihm. Und gleichzeitig ist aber er auch in dir. Ja, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, aus der geistlichen Sicht ist Christus um uns herum und wir sind in ihm. Ja, so sieht es der Vater und so sieht auch die geistliche Welt, ob das Engel sind oder Dämonen sind. Sie sehen Christus und du bist in ihm drin. Aus der natürlichen Position, wenn du es anschaust, da sieht man dich und Christus ist in dir. Ob man ihn sieht oder nicht, das liegt dann wieder an einer anderen Stelle geschrieben. Aber wenn er sichtbar wird und aus dir Kraft fließt und Liebe fließt und Frieden fließt und die Menschen sagen, hey, in deiner Gegenwart, da fühle ich mich einfach immer besser, da ist gut, ich halte mich an dich. Oder ja, wenn Heilungen und Wunder geschehen durch deine Hände, dann ist sowieso offenbar, wer in dir ist. Aber in Christus oder in ihm sein oder durch ihn, solche Bibelstellen gibt es genügend. Ich komme jetzt dann auf einige, aber die meisten musst du dir ja dann selber raussuchen. Dann nimmst du eine Konkordanz oder ein Computerprogramm und suchst du mal nach. Das gibt dir die Position als Christ im neuen Bund. Und die solltest du als Christ unbedingt kennen und glauben. Darum schauen wir uns da einige heute genauer an und da entscheiden wir uns, oder? Die Wahrheiten zu glauben. Weil der Satan will dich vom Gegenteil überzeugen oder zum Zweifeln bringen. Schau hier hin, schau da hin und da hin und naja, der hat auch irgendwie was geglaubt und so. Nein, es muss die Wahrheit sein, die du glaubst, sonst wird es einfach nicht funktionieren. 2. Korinther 13,5 schreibt der Paulus, wieder die Korinther, prüft euch, das ist schon eine Aufforderung, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Also eine sehr deutliche Aufforderung. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Also hast du es nicht erkannt? Kennst du dich selbst nicht, dass Christus in dir ist? Und du in ihm? Ja, das gehört immer zusammen. Das hat er an dich geschrieben. Prüfe mal, glaubst du überhaupt? Untersuche dich. Was denkst du? Was glaubst du wirklich? Erkenne es, dass du in Christus bist und Jesus Christus in dir ist. Ja, wenn du es nicht erkannt hast, sagt er hier, du bist ein unbewährter Mensch, ein unbewährter Christ. Und dann ja, haben wir wieder beim Babychristen. Also prüfe deinen Glauben. Und wenn wir heute diese Verse in Christus ein bisschen durchgehen, dann sind diese Verse jetzt nicht für dein Bücherregal gedacht, sondern sie sind für dein Herz gedacht, dass du sie in dir aufnimmst, dass du darüber nachdenkst, dass du darüber meditierst, dass du es aussprichst, dass sie lebendig werden und wirksam werden. Und du merkst es dann schon, wenn der Funke überspringt, wenn plötzlich Freude entsteht in dir. Ah ja, es ist ja tatsächlich so, hey, ich bin ja tatsächlich in Christus. Hey, ich bin ja tatsächlich erlöst. Der Herr hat mir alles abgenommen. Ich brauche nicht mehr in der Verdammnis stecken und so weiter. Wenn diese Freude anfängt, aus dir aufzusteigen, dann ist es der Punkt, wo es anfängt, in dein Herz hineinzukommen. Ja, dann ist es nicht bloß einfache Information, die sagt, aha, ja, schön, abgelegt. Da wird nichts draus. Da hat mir einer gesagt, der Ruhrkrepierer. Römer 18, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Also Christus ist in uns, er hat Leben in unseren Geist hineingebracht durch die Wiedergeburt. Wegen der Rechtfertigung, die er da uns geschenkt hat. Ja, der äußere Mensch, der Leib, ist noch tot, der Sünde wegen, weil der Leib jetzt nicht, weil er ein Sünder ist, sondern weil er auf der Ebene der Sünde noch ist, auf der Ebene der gefallenen Schöpfung. Unser Leib ist noch der Leib der Niedrigkeit, sagt der Paulus, aber er wird eines Tages auch erlöst. Jesus hat auch für unsere Leiber schon bezahlt. Ja, das muss nicht erst nochmal bezahlt werden. Auch für unsere Erlösung am Leib ist bezahlt. Aber das wird dann passieren, wenn Jesus wiederkommt und unsere Leiber umgestaltet. Oder eben, wenn jemand, der schon eingeschlafen ist, wieder auferweckt wird, von den Toten aufersteht. Und unser Leib, sagt die Bibel, ist der Tempel des Heiligen Geistes und deshalb ist er auch heilig. Ja, nicht, dass sich hier da wieder jemand unter Verdammnis bringen lässt und sagt, oh, mein Leib ist ja der Sünde wegen Tod, bin ich doch ein Sünder. Nein, du bist ein Heiliger und du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, und die Verwandlung hat einfach noch nicht stattgefunden. Aber im Geist hat sie stattgefunden. Im Geist bist du eine neue Schöpfung, bist du in Christus. Bist du mit Gott und Christus in Verbindung? Also auch wieder der Paulus in Korinther, 1. Korinther 3,16 schreibt, wisst ihr nicht, ja, da geht die Korinther schon immer ein bisschen an, ja, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Fragezeichen, wisst ihr das nicht? Und dann sagt er im Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, dann wird Gott verderben und der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also wenn dich jemand angreift, gegen deinen Körper geht, vielleicht auch du selber, wenn du dumm bist und deinen Körper mit Alkohol, Drogen, Nikotin und allem möglichen Zeug verdirbst, bist du auch nicht unbedingt ein Superhero. Aber auf das, was ich sagen will hier, der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr, schreibt hier der Paulus. Also dein Leib ist zwar geistlich gesehen tot, weil er noch auf der Ebene des Natürlichen sich befindet, aber er ist trotzdem heilig, weil er der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und außerdem bist du als wiedergeborener Gläubiger ein Teil vom Leib Christi. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder, schreibt auch Paulus 1. Korinther 12, 27. Gut, also in ihm, in Christus sein, ist die beste Sache, die du in deinem Leben haben kannst. Es bedeutet, dass du ein Teil von ihm bist, dass du mit ihm verbunden bist, dass du jederzeit in seinem Namen zum Vater kommen kannst und beten kannst und dich stärken kannst und erfüllen lassen kannst und Weisheit schenken lassen kannst. Ja, das ist alles, weil du in Christus bist. Die Trennung ist weg, das Trennmittel ist beseitigt, die Sünde. 1. Korinther 1,4: Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Was sagt er uns hier? In Christus Jesus ist uns Gnade gegeben, geschenkt worden. Das heißt, für alle, die in dieser Position sind, ist Gnade da. Gott selbst hat uns erstens in diese Position gebracht und zweitens hat er Gnade zur Verfügung gestellt. Gnade ist nicht etwas, wo man sich erbetteln muss. Gnade hat er gebracht, Jesus. Er hat den Segen durch die Gnade bereitgestellt und unser Glaube ergreift es. Kannst du es einmal so sehen? Ja, die Gnade ist uns geschenkt und die Gnade hat uns den Segen bereitgestellt und dein Glaube ergreift es. Aber du musst wissen, wer du bist, dass du das auch darfst und kannst, den Segen zu ergreifen. Aus ihm kommt es, sagt der Paulus, dass ihr in Christus Jesus seid. 1. Korinther 1,30. Er hat es sogar initiiert, dass wir in Christus Jesus sind. Er hat uns gezeugt durch das Wort des Evangeliums, dass wir wiedergeboren werden konnten. Ja, der Mensch kann nicht wiedergeboren werden, wenn er nicht das Evangelium gepredigt bekommt. Das geht einfach nicht. Weil ohne Same keine Zeugung, oder? Das ist auch im Natürlichen so. Und wenn der Same falsch ist, dann passiert auch nichts. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn jemand an Maria glaubt oder an Allah oder an Buddha und sonst irgendeinen, ist der falsche Same. Geschieht keine Wiedergeburt. Jesus ist der Same, sein Wort ist der Same. Deshalb kommt es aus ihm, dass wir in Christus Jesus sind. Und er sagt hier weiter, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Christus Jesus ist uns das geworden. Und er hat es initiiert, dass wir in Christus Jesus sind. Das ist so eine besondere, bevorzugte Position, da musst du viel öfter darüber nachdenken, dass dir das einmal bewusst wird, was du da hast und was du da bist und wer du da bist. Das hat uns Gott zugedacht. Der neue Bund ist so, so, so viel besser wie der alte. Also vermisch da nicht irgendwas. In Christus sind wir umsonst gerechtfertigt. Erlösung ist in Christus. Da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, sagt uns die Bibel. Da sind wir frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Da gibt es keine Verdammnis mehr. Und wo kein Gesetz ist, gibt es auch keine Übertretung, sagt die Bibel. Und was willst du mehr? Das ist sowas von gut. Die ganze adamitische Sündenlast ist weggetan, weil er hat Jesus aufgelastet bekommen, als er das Kreuz nach Golgatha hochgetragen hat. Römer 3, 24 sagt uns der Paulus, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wiederum diese Aussage in Christus Jesus. Die Erlösung ist in Christus Jesus. Sie ist nicht außerhalb. Keine Chance. Aber da ist sie billig, da ist sie umsonst. Für uns ist billig. Umsonst. Jesus hat es alles gekostet. Dein Vater hat es alles gekostet. Aber für uns ist umsonst die Rechtfertigung, weil er Gnade geschenkt hat. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, 1 und 2. So deutlich, wie der Paulus hier das sagt, musst du dir einprägen, ja, wenn Schuldgefühle kommen würden, wenn der Feind dich anklagt, wenn er dir das Gesetz wieder vorhält oder irgendwas aus deinem früheren Leben, dann musst du das wissen, dass du erstens eine neue Schöpfung bist und zweitens, dass es für dich in Christus Jesus keine Verdammnis gibt, keine Anklage gibt, zumindest nicht von Gott her. Ja, wenn dich jemand anklagt, dann ist es der Satan, der Verkläger der Brüder. Und dem musst du einfach widerstehen, sagt die Schrift. Widersteht dem Teufel, dann wird er vor euch fliehen. Und wie willst du widerstehen, wenn du nicht die Bibel kennst? Dann musst du wissen, was die Sache ist, was das Erlösungswerk ist. Sonst kannst du nicht sagen, es steht geschrieben. Und du musst wissen, es steht geschrieben, es gibt keine Verdammnis mehr für mich, weil ich in Christus Jesus bin. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Ich bin erlöst, ich bin frei. Punkt. Pustekuchen, oder? Da muss der Feind wieder abziehen, weil du ihm widerstanden hast mit der Wahrheit. Weil es für uns Christen einfach keine Verdammnis mehr gibt, weil die Sünde gesühnt ist. Ja, für einen Christen auf dem Papier, ja, der so auf der Geburtsurkunde draufstehen hat, römisch-katholisch oder was weiß ich, sonst irgendwas, für den gibt es ja wohl ein Verdammnis, weil das nicht zählt, was da auf dem Papier steht. Ja, und auch wenn er in den 10 Geboten unterrichtet ist, er wird eine Verdammnis haben. Weil Römer 4, 15 sagt, das Gesetz bewirkt Zorn. Vorsicht vom Gesetz. Wenn du nicht unter dem Zorn sein willst, dann halte dich vom Gesetz, von den Geboten fern. Weil das Gesetz bewirkt Zorn. Zorn, Rache, Strafe, Bezahlen und so weiter. Aber Gott hat einen guten Plan gehabt. Nach 2. Korinther 5, 21 sagt er hier, den, Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, wieder in ihm. Ohne ihn geht es einfach nicht. Wir werden zur Gerechtigkeit gemacht in ihm, in Christus, in dieser Position. Da sind wir einfach durch Gottes Gnade sündlos, heilig, tadellos und unsträflich, einfach gerecht, weil ein anderer bezahlt hat mit seinem Leben, mit seinem Fleisch und mit seinem Blut. Und dieser andere war eben Jesus, der sündlose Sohn Gottes. 2. Korinther 1, 19 und 20, wieder so eine in ihm Schriftstelle. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm, ja, in ihm, ist ein Ja geschehen, nicht ein Vielleicht. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Schwarz auf weiß. In ihm ist ein Ja für die Verheißungen geschehen. Und wenn du in ihm bist, dann gehören die Verheißungen dir. Und wenn du nicht in ihm bist, dann gehören die Verheißungen einfach nicht dir. Ja, das gibt es eigentlich gar nicht lang zu rundum diskutieren. In ihm ist ein Ja geschehen. Und da sind sehr viele Verheißungen in der Bibel. Und die gehören denen, die in Christus sind. Und nur in ihm ist der Segen. Jesus hat es ja mal mit dem Gleichnis vom edlen Ölbaum wunderbar dargestellt. Die eingepfropft sind, können das Öl ernten, ziehen vom Ölbaum, die ausgepfropften eben einfach nicht. Der Bundessegen ist nun mal in Christus. So, jetzt komme ich zu diesem Vers, den ich vorher schon mal erwähnt habe, Epheser 1, 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. In Christus, wieder diese Aussage. jede geistliche Segnung der Himmelswelt. Wo ist sie? In Christus ist sie zu finden. In dieser Position. Das ist eine rechtliche Position, die du hast. Das ist ein Bundesrecht. Das müssen wir wissen und das müssen wir in unser Herz einpflanzen, dass das zu einem Herzensglauben wird. Dann werden diese Segnungen dich erreichen, über dich kommen und du wirst in allen Bereichen gesegnet sein. Weil sonst hätte der Paulus hier Stuss geschrieben. Aber wie gesagt, immer wieder in Christus. Und Gott erfüllt alles, was du brauchst, nach seinem Reichtum in Christus, wenn ich Philipper 4,19 hier mal zitiere. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Sind wir wieder soweit? In Christus Jesus wird er das alles tun. Was du brauchst, wird er dir geben. Sage nicht, dass er dir jetzt auch 1 Million in die Hände gibt, wo du gar nicht fähig bist, damit umzugehen oder wo du es nicht brauchst. Aber du wirst alle Zeit in allem Genüge haben. Und wenn du eine Aufgabe von Gott bekommst und da ist Geld notwendig, dann wird er dir das geben. Und wenn es nicht von Gott ist, wird er das auch nicht geben. Aber die Grundversorgung gibt er dir auf jeden Fall. Trachte nach dem Reich Gottes und all die anderen Dinge wird er dir hinzufügen. Warum? Nicht weil du trachtest, sondern weil du erkannt hast, wer du in Christus Jesus bist, was das Reich Gottes ausmacht und um was es geht. Unsere Erlösung ist in Christus und eben nur in Christus. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Nur in ihm oder durch ihn gibt es Vergebung für deine Sünden. Er hat sie nämlich gesühnt. Epheser 1,7 bestätigt es und Kolosser 1,14 ebenso. Ich lese mal die beiden Verse. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm, gell? Und dann Kolosser 1,14, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Haben wir. Das ist eine super Sache. Also darum auch keine Verdammnis, weil wenn du erlöst bist und die Sünden weggetan sind, dann warum sollte dann irgendjemand irgendwie unter Verdammnis sein? Oft ist es halt so, bei einem Christen, irgendein Gebet oder Heilung ist halt nicht gleich erhört oder sichtbar geworden, dann geht es überlegen los. Ah, wo habe ich gesündigt? Ah, was haben die Eltern, was haben Großeltern, was haben die Vorfahren alles verbrochen? Wo ist der Fluch und wo ist dieses und jenes? Dann fangen die an zu suchen, aber die suchen am falschen Platz. Man muss am Kreuz hinschauen, da muss man suchen, wo da ist die Lösung. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und sein Blut hat er eben am Kreuz vergossen. Und in ihm sind wir Gott nahe, weil die Sünde beseitigt ist. Stehen wir im Bund, in einem besseren, neuen, vollkommenen Bund. Und deshalb können wir zum Thron der Gnade hintreten und unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Wenn ich Epheser 2,13 jetzt einmal anschaue, da sagt er hier, jetzt aber, in Christus Jesus. Das ist schon ein guter Anfang. Jetzt aber, heute, hier und jetzt, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Ja, fern, als Sünder bist du fern von Gott. Du kannst dich Gott nicht nahen als Sünder. Aber als Gerechter in Christus Jesus bist du nahe. Ja, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Durch das Blut des Christus sind wir nahe geworden, schreibt er hier. Herrliche Aussage, oder? Ich kann gar nicht verstehen, dass man dann das Alte Testament lesen will, weil im Neuen Testament so wunderbare Dinge drinstehen. Nahe geworden. Und wenn du wirklich nahe bist und Gott nahest und seine Herrlichkeit dich überflutet und sein Friede und seine Freude, was willst du da noch irgendwas anderes Schlaues lesen oder wissen? Und in diesem Namen Jesus dürfen wir jederzeit freimütig zum Vater kommen, weil wir ihm nahe sind. Wir sind seine geliebte Familie. Ist dir das bewusst? Kinder Gottes, Familie Gottes. Und in Christus sind wir Abrahams Nachkommenschaft, sagt uns Paulus auch. Und damit sind wir auch die Erben des Segens. Uns gilt das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, seinen Nachkommen. Galater 3, ab Vers 7 lese ich jetzt vor. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Eine wunderbare Aussage. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündete den Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Eben, wenn ihr aber des Christus seid, das ist jetzt noch Vers 29 gewesen. Das ist der Schluss praktisch von diesem Ganzen. Wenn ihr aber des Christus seid, wenn ihr aber in Christus Jesus seid, seid ihr Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Ja, und die Botschaft war, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Die Botschaft ist Segen. Den Nachkommen Abrahams ist der Segen verheißen. Galater 3,14 sagt uns hier, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Da haben wir wieder das in Christus Jesus. Damit, der Grund ist es, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Nicht bloß die Israeliten, sondern die Nationen. Die Römer und die Griechen und die Deutschen und die Amerikaner und die Chinesen und die Afrikaner. Ist ja noch egal. Nationen einfach. Halleluja. Das ist der Grund. In Christus Jesus soll der Segen diese Leute alle erreichen. Und dann wäre es gut auf dieser Welt. Wenn alle Menschen, alle Nationen diesen Segen Abrahams empfangen könnten, weil sie in Christus Jesus sind, dann hätten wir das Paradies auf der Erde. Das ist leider noch nicht so, aber es kann ja noch werden, oder? Hebräer 6,14 sagt hier, Gott sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Das hat Gott zu Abraham gesagt. Wahrlich, wirklich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Also reichlich werde ich dich segnen. Ja, und diesen Segen von Gott an Abraham haben wir, seine Nachkommen, geerbt. Ja, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus, sagt Galater 3,26. Ja, wir alle, du und ich, sind Söhne oder auch Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Aber eben nur in Christus Jesus. Ja. Und ein anderer Glaube, irgendein Glaube funktioniert einfach nicht. Dieser Trugschluss. Ja, und da werden die Leute dann ehrlichen Herzens meinen sie, ja, ist alles gut und recht. Bin ja in Altötting gewesen, hab der Mutter Gottes da gespendet, eine Kerze angezündet und sonst was. Der wird mir dann schon helfen, aber da könnt's böse erwachen. Ja, wir sind in Christus und nicht in Maria. Steht nirgends in der Bibel, wenn du aber in Maria bist. Ja, das funktioniert nicht. Wenn aber Kinder, schreibt der Paulus in Römer 8,17, so auch Erben Gottes und Miterben Christi. Also wenn du ein Kind Gottes bist, weil du von neuem geboren wurdest, gezeugt durch das Wort Gottes, dann bist du auch ein Erbe von Gott, weil die Kinder auch zwangsläufig Erben sind von dessen, der sie erzeugt hat, oder? Und eben, hier sagt er, Miterben Christi, weil der Erbe ist Jesus Christus und wir sind in ihm, deshalb sind wir Miterben. Es bringt uns auch ganz viel im Bereich des Gebets. Ja, Gebet wird erhört, wenn du in Christus bist und wenn sein Wort in dir ist. Ja, wenn du Johannes 15,7 nimmst, er sagt hier, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Du musst einmal über diesen Vers meditieren, was das überhaupt sagt. Ja, du kannst ihn oberflächlich lesen und sagst, ja, wäre schön. Aber wenn du das einmal zu Gemüte führst, wenn du in ihm bleibst und seine Worte in dir bleiben, ja, das muss man eben darüber meditieren, nachdenken, festmachen in dir, dann sagt er hier, dann wirst du bieten, was du willst und es wird dir geschehen. Das ist ein Wahnsinn, oder? Er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, oder? Wenn ein Christ sich da drauf stellt, dann schauen wir mal, was der Vater sagt zum Thema, wenn du wirklich das glaubst und etwas Besonderes bittest. Ich finde, das ist eine der größten Motivationen für Christen, dass er in Christus bleibt und dass er seine Worte in seinem Herzen verankert und auch immer wieder mit dem Mund ausspricht. Ich finde, das ist die Motivation, dass da Gebetserhörung und ja, was du willst, wird dir gegeben. Das ist sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber es steht halt einfach so da, so hat er es auch so gesagt. Also, sieh zu, bleibe in Christus aktiv, nicht passiv, theoretisch, sondern wirklich in der Praxis und lass seine Worte in deinem Herzen verwurzeln, dass sie sich richtig verankern, dass kein Zweifel mehr Platz hat, und lass es nicht aus deinem Mund weichen. Wichtig, ja? Glauben und Reden gehört zusammen. Was haben wir noch? Philipper 4, 13 und 12. Ich habe es einmal umgekehrt, so scheinbar. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. In dem, und das ist wieder in Christus, da vermag ich alles, in allem zu bestehen, könnte man mal sagen. Denn er schreibt in Vers 12, ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Er schreibt hier, er vermag in allem stehen zu bleiben, ja, erniedrigt zu sein, Mangel zu haben, hungern. Er hat sich nicht abbringen lassen von seiner Position in Christus, weil er hat auf das Geistliche geschaut und nicht auf das, was vor Augen war oder was der Körper ihm mitgeteilt hat. Und Überfluss zu haben, satt zu sein, Wohlergehen zu haben, auch das hat ihn nicht von seiner Position in Christus abbringen können. Er ist auch da auf der Ebene des Geistes geblieben. Ja, viele Christen, wenn es ihnen dann einmal richtig gut geht, dann kriegen sie entweder einen religiösen Überflieger oder Jesus ist dann nicht mehr so wichtig, weil jetzt lassen wir den Luxus da erst einmal so richtig fließen, jetzt lassen wir es gut gehen, so ungefähr. Ja, wie sagt man, lass ein Herrgott einen guten Mann sein. Aber das ist auch nicht das. Das sind auch wieder die natürlichen Umstände, die Sinne, die den Christen von der geistlichen Welt wieder weglocken. Aber der Paulus sagt, ich vermag in beiden Situationen festzustehen, weil er in mir, Jesus in mir, mich da befähigt und kräftigt. Also das sagt unterm Strich, wir können in Christus ein siegreiches Leben leben, egal was auf mich einströmt. 2. Korinther 2,14 sagt er uns, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. In Christus gehst du im Triumphzug einher. Ohne Christus wirst du nicht im Triumphzug sein. Du wirst von einem Stolperstein zum anderen dich plagen. Aber in Christus, sagt er hier, gehst du in seinem Triumphzug. Und du verbreitest einen Geruch seiner Erkenntnis. Ja, man wird Jesus an dir riechen, mal bildlich ausgesprochen. Man wird merken, hey, du bist ein Christ. Hey, bei dir ist was anderes. Hey, von dir geht Frieden aus. Hey, von dir geht irgendeine Kraft aus. Die kenne ich nicht. Aber es ist angenehm. Gut, mag es solche Leute geben, die sagen, es ist unangenehm, weil sie dämonisch belastet sind und den Dämonen gefällt dieser Geruch der Erkenntnis Christi halt gar nicht. Dann fühlen sie sich ein bisschen unwohl. Was haben wir jetzt hier? Epheser 2, 6 und 7. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Also zweimal sagt er hier, in Christus Jesus. Erstens mit auferweckt, zweitens mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Ja, das ist unsere Position, ist in der geistlichen Welt. Ja, mit ihm sitzen wir zur Rechten des Vaters. Das ist wieder eine wunderbare Position für uns. Und er sagt, damit in den kommenden Zeitaltern, also in den nachfolgenden Zeiten, von da damals an, vom Kreuzeswerk an, der überragende Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiesen wird in Christus Jesus. Ja, nicht jetzt denken, wenn da jetzt von kommenden Zeitaltern steht, von jetzt an und irgendwann, sondern ich muss sagen, das ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Von da an sind die kommenden, sind die nachfolgenden Zeiten. Und da wird dieser überragende Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiesen. Wo? In Christus Jesus. Das ist immer wieder dasselbe Thema. In Christus, anders geht's nicht. Und seine Herrlichkeit ist in uns. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist das, was ich immer sage. Damals war es rückwirkend auf dem Alten Testament gesehen. Eine Hoffnung, wenn der Christus kommt, die Hoffnung haben wir. Dann haben wir die Herrlichkeit. Aber für uns ist es jetzt eine Tatsache. Christus in uns die Tatsache der Herrlichkeit. Da musst du mal überlegen. Ja, das kann nicht sein, dass Christus in dir ist und keine Herrlichkeit, oder? Also ist es eine Tatsache. Ja, in Freiheit hat uns Christus berufen und diese Herrlichkeit hat er in uns gelegt. In Christus sind wir auch versetzt oder rausgenommen aus dem Gesetz und die Decke ist von unseren Herzen weggenommen. Ich lese das jetzt nicht mehr alles vor, ich sage es nur noch zum Abschluss, sonst kriegen wir überhaupt keine Kurve. Gott ist für uns, sagt uns der Römerbrief, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also wieder so ein Vers, in Christus wirst du beschenkt, weil der Segen Abrahams auf dir ruht. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wieder in Christus Jesus ist ewiges Leben. Und das ist das, wo ich jetzt aufhöre, weil wir haben ewiges Leben in Christus. Und ich hoffe, es ist euch jetzt bewusst geworden, was diese Position ausmacht, wer du bist in Christus Jesus. Jetzt hast du die Wahrheit gehört. Ja, das war Step 1. Step 2 ist jetzt, die Wahrheit zu glauben oder vielleicht nochmal zu hören. Und im Step 3, das auch als Glaubensbekenntnis zu machen. Und dann wird was funktionieren. Dann kommt eben die Befreiung, der Segen, die Herrlichkeit zum Tragen. Gut, da höre ich auf, braucht man Lobpreis.